RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 21. Oktober 2017. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow, Vergangenheit und Gegenwart, im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nono Norsia, Puji Astuti, Dora, Egi und Setiorini. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Grundsteinlegung von 7 Kraftwerken in Ost- und West-Nusa Tenggara. Gemeinsames Manöver zwischen Indonesien und Australien. Indonesien begrüßt die Zusammenarbeit mit der indischen Marine. Das Sozialministerium fördert die Fähigkeiten des Katastrophenbereitschaftsteams. Oceanische Industrie- und Handelskammer und die Niederlande arbeiten im Landwirtschaftsbereich zusammen. Indonesisches Landwirtschaftsministerium möchte den Ruhm der indonesischen Pfeffer wiederherstellen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die erste Grundsteinlegung und die Einweihung von 7 Dampf- und Gaskraftwerken und einem mobilen Kraftwerk, MPP, mit der gesamten Kapazität von 350 Megawatt, die in den Provinzen West- und Ost-Nusa Tenggara sich verbreiten, wurden am Freitag in Mataram, West-Nusa Tenggara, von dem indonesischen Energie- und Mineralvorkommenminister Ignatius Jonan symbolischen Weise durchgeführt. Minister Ignatius Jonan sagte, dass die Gasversorgung für das Dampf- und Gaskraftwerk Lombok Piker und das Maschinen- und Gaskraftwerk Tanjung Karang mit der Kapazität von 150 Megawatt aus den anderen Regionen herbeigeschafft werden werde. Minister Ignatius Jonan brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass das Maschinen- und Gaskraftwerk in Tanjung Karang den Elektrizitätsbedarf für die Gemeinschaft und die Industrien in der Stadt Mataram und anderen nächsten Städten bedecken könne. Die indonesischen Luftstreitkräfte TNI AU und die Königliche Australische Luftwaffe RAAF führen ab vom 17. bis 28. Oktober 2017 in Darwin, Australien, ein gemeinsames Manöver mit dem Code AUSINDO 2017 durch. Die Indonesian Luftstreitkräfte TNI AU wird von der Staffel 3 des Flieger Hursten Iswahyudi in Madiun, Osiava vertreten. Die Staffel 3 des Flieger Hursten Iswahyudi entsendet 7 Kriegsflugzeuge von Typ F-16 Fighting Falcon zu dem gemeinsamen Manöver in Darwin. Der Sprecher des Flieger Hursten Iswahyudi, Major Tamsir, erklärte am Freitag in Magetan, Osiava, dass es ein regelmäßiges Manöver sei, das jede 2 Jahre durchgeführt werde. Der Kommandant der Staffeldrei des Flieger Horsten Iswahyudi wird von dem Oberstleutnant Yoga Ambara geleitet. Außer der F-16 entsenden die indonesischen Luftstreitkräfte TNI AU auch 77 Techniker und 2 militärische Frachtflugzeuge von Typ Hercules C-130 zu dem gemeinsamen Manöver. Das indische Marineschiff Trainingsgeschwader besucht vom 18. bis 22. Oktober 2017 Indonesien und geht im Hafen Tanjung Priok in Jakarta vor Anker. Der Kommandant der Indonesian Marineschule Seskoal Jung Admiral Aru Sukmono Indra Sucahyo begrüßte am Freitagsabend in Jakarta den Besuch von dem indischen Marineschiff Trainingsgeschwader. Er sagte, dass die gute Beziehung mit der Marine der befreundeten Länder die indonesische Seesicherheit steigern könne. Als maritimes Nachbarland müssen wir das Austauschprogramm und die Zusammenarbeit zwischen den Seestreitkräften der beiden Länder fördern. Die Zusammenarbeit, die wir führen können, umfasst zum Beispiel die Entwicklung der Kapazität, die Verhinderung der Katastrophen und den Katastrophenschutz sowie die Verteilung der Hilfeleistungen für die Katastrophenopfer. Dem Kommandant der Indonesian Marineschule, Jung Admiral Aru Sukmo Indra Sucahyo, zufolge haben die Indonesian Seestreitkräfte TNI AL seit jahrelang mit der indischen Marine in verschiedenen Bereichen wie Bildung, gemeinsamen Patrouillen, gegenseitigem Besuch zwischen den hochrangigen Offizieren, Portalschiff zusammengearbeitet. Jung Admiral Aru Sukmo brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Zusammenarbeit zwischen der Marine beider Länder gesteigert werden könne. Das indonesische Ministerium für Sozialangelegenheiten fördert die Fähigkeiten des Katastrophenbereitschaftsteams Tagana und vermehrt auch die Zahl der Personal des Katastrophenbereitschaftsteams weiter. Die Personal des Katastrophenbereitschaftsteams können damit die Grundwissenschaften über den Katastrophenschutz beherrschen. Dies teilte die indonesische Ministerin für Sozialangelegenheiten Hovifah Indar Parawansa am Freitag in Jakarta der Presse mit. Bei der Bewältigung der Katastrophen werde das indonesische Ministerium für Sozialangelegenheiten den Koordinator, um die Logistik zu verteilen und zu versorgen, sowie und den Überlebenden die psychosoziale Unterstützung zu geben, sagte Ministerin Hovifah Indar Parawansa weiter. Das Indonesische Ministerium für Sozialangelegenheiten bereitet deshalb, außer der Förderung der Fähigkeiten des Katastrophenbereitschaftsteams Tagana, die Menschenressourcen im Schuko-Sozialbereich auch vor. Die Zahl der getrainierten Tagana-Personal ist von 29.694 im Jahre 2014 auf 31.974 im Jahre 2016 gestiegen. In diesem Jahr befinden sich mehr als 35.000 getrainierte Tagana-Personal, die in den 34 Provinzen sich verbreiten. Die Provinzielle Industrie- und Handelskammer Ostjavas und die niederländische unprofitorientierte Organisation PUM Nederland werden ein Zusammenarbeitsexperiment im Landwirtschaftsbereich in der Stadt Batu durchführen. Am Anfang werden 25 Gruppen von Landwirten aus Malang Raya an dem Trainings- und Beratungsprogramm teilnehmen und 7 Hektar groß von Ackerböden bearbeiten. Dies teilte der Leiter der Provinziellen Industrie- und Handelskammer Ostjavas, Lanyala Mahmud Mataliti, am Freitag in Surabaya der Presse mit. Dieses Programm werde Anfang des Jahres 2018 in der Stadt Batu beginnen und auf Gartenbau, Nahrungspflanze und Feldfrüchte sich konzentrieren, sagte Lanyala Mahmud weiter. Ihm zufolge helfen die Niederlande durch diese Zusammenarbeit der Provinz Ostjava bei der Entwicklung des Landwirtschaftssektors. Die Niederlande seien eines der Länder, der Landwirtschaft Technologie die beste in der Welt sei, fügte Lanyala Mahmud hinzu. Inzwischen sagte der Vertreter von PUM Nederland, Joost Jan Earth, dass wir die Zusammenarbeit nicht nur im Landwirtschaftssektor durchführen, aber auch die Arbeitsleistung der Mikro-, Klein- und mittelständischen Unternehmen UMKM fördern werden. Das indonesische Landwirtschaftsministerium fokussiere sich auf den Pfefferanbau, um den Ruhm der indonesischen Gewürze wiederherzustellen. Dies teilte der indonesische Landwirtschaftsminister Amran Sulaiman am Freitag im Dorf Tunggal Bakti in West Kalimantan mit, als er die große Ernte und die Einführung des Reisexports durchführte. Hälfte der Pfefferernte aus den Volkspflanzen in der Grenze zwischen dem indonesischen Bezirk Sanggau und dem malaysischen Bundesland Sarawak werden nach Malaysia exportiert, sagte Minister Amran Sulaiman weiter. Im Zufolge werde der Export weiter gesteigert werden, um das Scheunenprogramm in den Grenzgebieten zu verstärken. Das indonesische Landwirtschaftsministerium habe in den letzten 2 Jahren ein Fonds in Höhe von 407 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt, um die Entwicklung der Pfefferplantagen zu unterstützen, sagte Minister Sulaiman weiter. Außerdem bereite das indonesische Landwirtschaftsministerium 37 Millionen Stämme von Nummer 1 Pfeffersamen vor, fügte Minister Amran Sulaiman hinzu. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 66%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Sekarang ulasan pers hari Sabtu. Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtigen Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von einigen nationalen Zeitungen berichtet wurden, werden in einer Presseschau zusammengefasst wie folgt. Wir beginnen mit der Zeitung Media Indonesia. Am Montag, den 16. Oktober 2016, schrieb Media Indonesia in ihrem Leitartikel Der Gouverneur für alle. Am Montag, den 16. Oktober 2017, ernannte Präsident Joko Widodo, Anies Baswedan und Sandiaga Uno zum Gouverneur und Vizegouverneur der Provinz Jakarta. Viele Kreise riefen die Einwohner von Jakarta auf, den neuen Gouverneur und Vizegouverneur zu unterstützen. Der Aufruf ist ein Klischee, den man immer vor der Ernennung eines neuen Präsidenten oder eines neuen Gouverneur oder eines neuen Bürgermeisters äußert. Man hält aber den sogenannten Aufruf, der auf die Einwohner in Jakarta sich richtet, für nicht üblich. Nach den Gouverneurwahlen der Provinz Jakarta entsteht noch die Polarisierung. Die Ursache der Polarisierung ist die religiöse Politisierung. Deshalb gibt man immer den sogenannten Aufruf heraus. Die Zeitung Media Indonesia drängt die Politikeliten, in die richtige Richtung zurückzukehren und die Religion als politische Waffe nicht mehr zu benutzen, um die gleichzeitigen durchgeführten Gouverneur-, Bezirksleiter- und Bürgermeisterwahlen im Jahre 2018 und die Präsidentschaftswahlen im Jahre 2019 zu gewinnen. Man muss auch die Polarisierung während der Wahlen beenden. Media Indonesia ruft alle Einwohner in Jakarta auf, sich zu vereinigen, um gemeinsam mit dem neuen Gouverneur und Vizegouverneur die Hauptstadt Indonesiens, Jakarta, zu bauen. Alle Seiten sind davon überzeugt, dass der neue Gouverneur und Vizegouverneur Anies und Sandi in der Lage sind, Jakarta zu einer besseren Hauptstadt, die gleich besser wie die Hauptstädte anderer Länder ist, zu entwickeln. So viel Erfolg für Anies und Sandi. Wir kommen jetzt zu der Zeitung Sindo. Am Mittwoch, den 18. August 2017, schrieb die Zeitung Sindo die Qualität der Politik. Es gibt nur wenige Parteien, die bei den Wahlkommission KPU für die Teilnahme an den Wahlen 2019 sich eingetragen haben. Bei den Wahlen 2014 gab es 46 Parteien, die sich eingetrugen. Nur 34 der Parteien erfüllten die Bedingungen und nahmen an den Wahlen 2014 teil. Zurzeit tragen sich nur 27 Parteien bei der Wahlkommission KPU. Den Daten des Indonesischen Rechts- und Menschenrechtsministeriums nach gibt es zurzeit 72 Parteien in Indonesien. Die Zeitung Sindo ist der Meinung, dass die Parteien dem Ausleseprozess widerstehen können, wenn sie die konkreten Maßen und die bekannten Persönlichkeiten haben. Die Parteien können nicht nur von der Finanzierung abhängig sein. Die Zahl von den Parteien, die an den Wahlen 2019 teilnehmen werden, sinkt ab. Es bedeutet aber nicht, dass die Qualität der indonesischen Politik auch sinkt. So schrieb die Zeitung Sindo. Sindo zufolge ist es jetzt die Zeit, die Qualität der indonesischen Politik zu verbessern. Alle Seiten hoffen, dass die Verbesserung der Qualität der indonesischen Politik die Fortschritte für das indonesische Volk bringen wird. Die Behörerinnen und Hörer, soweit Presseschau.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. An dem Datum des 21. Oktober ereigneten sie einige Dinge von historischer Bedeutung. Wir beginnen mit dem 21. Oktober 1969, an dem Siad Barre Präsident von Somalia wurde. Mohamed Siad Barre wurde nach einem Mahfakum nach der Ermordung von Präsident Abdi Rashid Ali Sermarke in einem Putsch zum Präsidenten Somalias ernannt. Führte das Land für 22 Jahre. Während des Kalten Krieges hatten die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten großes Interesse daran, das Territorium von Somalia wegen seiner strategischen Lage als Eingang zum Roten Meer zu kontrollieren. Mohamed Siad Barre wurde am 26. Januar 1991 von der Macht gestürzt und durch Ali Mahdi Muhammad ersetzt. Zweimal versuchte noch, Mogadischu zu übernehmen, aber ohne Erfolg, bis sie im Mai 1992 zurück. Am 21. Oktober 1998 erlangte die Marshallinsel ihre Unabhängigkeit von den Vereinigten Staaten. Die Republik der Marshallinseln ist ein Archipelland im westlichen Pazifik. Sie werden von Nauru und Kiribati im Süden, Mikronesien im Westen und den Wakeinseln im Norden begrenzt. Obwohl die Bürger von Mikronesien seit 2000 Jahren bevor Christ die Marshallinsel bewohnten, ist die Kenntnis der frühen Geschichte des Landes gering. Der spanische Entdecker Alonso de Salazar war der erste Europäer, der die Marshallinsel fand, aber diese Insel wurde für mehrere Jahrhunderte nicht mehr besucht. Bis der britische Kapitän John Marshall sie 1988 bereiste. Daraufhin wurde diese Insel nach ihm benannt. Am 21. Oktober 2010 bekam Myanmar eine neue Nationalflagge. Die neue eingeführte Myanmar-Flagge ersetzte am 21. Oktober 2010 die bisherige sozialistische Flagge, die seit 1974 verwendet wurde. Die neue Flagge besteht aus drei farbigen horizontalen breiten Linien, nämlich gelb, grün und rot, mit einem weißen Stern in der Mitte. Die ursprüngliche Flagge von Myanmar war am 3 Januar 1974 nach der Erklärung der Sozialistischen Republik in Birma von Ne Win eingeführt worden. 14 Sterne symbolisierten die Verwaltungsabteilung von Myanmar. Diese Flagge bestand aus einem Schäferreis aus einem blauen Hintergrund. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Sendung im Blickpunkt zum Thema der Indonesien-Staatsbesuch des Emirs von Katar. Der Emir von Katar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, hat am 18. Oktober den ersten Staatsbesuch in Indonesien als Teil seines Besuches in einige asiatische Länder, wie unter anderem Malaysia, Singapur und Indonesien. Der Emir, der von mehr als 180 Delegierten begleitet wurde, wurde von Präsident Joko Widodo im Präsidentenpalast Bogor Westjava empfangen. Sie führten ein bilaterales Treffen durch. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz sagte Präsident Joko Widodo, dass beide Staatschefs darin übereinstimmt hätten, um die beim bilateralen Treffen gemeinsam mit den betroffenen Ministern erörterten Dingen bald umzusetzen. Dieses bilaterale Treffen fokussierte sich auf die Besprechung über die Zusammenarbeit im Bereich der Infrastruktur und des Tourismus. Laut Joko Widodo habe Katar großes Kapital in Indonesien, wie unter anderem im Energiebereich, angelegt. Die Investition Katars im Energiebereich in Indonesien beträgt 1,3 Milliarden US-Dollar und im Kraftwerk auf Java und Bali 1 Milliarde US-Dollar. Bei diesem Treffen stimmten auch beide Staatschefs darin überein, um die Einheit der Gesellschaft im Entgegentreten der gemeinsamen globalen Herausforderungen zu verteidigen. Wir stimmen darin überein, um bald die beiden bilateralen Treffen gemeinsam mit den betroffenen Ministern erörterten Dingen umzusetzen. Indonesien lädt weiter Katar, um seine Investitionen in Indonesien zu steigern. Die Investition Katars im Energiebereich in Indonesien beträgt 1,3 Milliarden US-Dollar und im Kraftwerk auf Java und Bali 1 Milliarde US-Dollar. Ich fordere den Emir auf, um 30.000 indonesischen Staatsbürger in Katar zu schützen, die im Aufbau in Katar beitragen. Wir stimmten darin überein, die Zusammenarbeit zu stärken und die Einheit der religiösen Anhänger zu verteidigen, um den globalen Herausforderungen entgegenzutreten. Der Handelswert beider Länder 2016 erreichte 900 Millionen US-Dollar. Die indonesischen Exportprodukte nach Katar umfassen unter anderem Möbel, Textilien, Plastik und Ersatzteile, werden Indonesien Öl aus Katar importiert. Bei diesem Treffen waren Präsident Joko Widodo und der Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani bei der Unterzeichnung der 5 Kooperationsverträge von den Ministern anwesend. Sie umfassen die Kooperation im Bereich der gemeinsamen Kommission Indonesiens und Katars, des Jugend- und Sportbereichs, im Lufttransport, Gesundheit- und Bildungsbereich. Der Emir von Katar gab zu, er freue sich über die Begrüßung von Präsident Joko Widodo und seinen ersten Indonesien-Besuch seit der diplomatischen Beziehungen beider Länder vor 41 Jahren. Dieser Staatsbesuch wurde der Anpflanzung der Baumarter Ebony im Garten des Palastes bezeichnet. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesiens, in dem wir Ihnen über die Reiseziele, Kue, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, nach Lombok, West Nusa Tenggara, zu reisen, der schöne Tanjung Aan Strand näher kennenzulernen. Außer auf der Kurzwelle 9.25 kHz können Sie unsere Sendung auch über Livestream www.voi.co.id und RRI Play App auf Ihrem Smartphone hören. Liebe Zuhörer, die Lombok-Insel ist berühmt, erstaunliche Strände zu haben, besonders in der südlichen Region von Lombok-Insel. Einer von ihnen ist Pulau Tanjung Aan, eine Sache, die Tanjung Aan Strand mit anderen Stränden in Lombok unterscheidet, ist der Sand, der rund wie Pfeffer ist. Tanjung Aan Strand ist perfekt für diejenigen von euch, die snorcheln und schwimmen lieben. Weil die Wellen am Tanjung Aan Strand ganz ruhig mit einer relativ geringen Tiefe sind. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, Tanjung Aan Strand ist von mehreren Hügeln umgeben. Sie können bequem den Hügel erreichen, die schöne Aussicht auf Tanjung Aan Strand von den Höhen zu sehen. In der Nähe von Tanjung Aan Strand sehen Sie einige hölzerne Regenschirme mit gestricktem Stroh als das Dach. Ein Weg, Tanjung Aan Strand zu genießen, ist, indem unter dem Schirm liegt, während die junge Kokosnuss verkauft, die an diesem Strand verkauft wird. Wenn Sie hungrig sind, können Sie ein Restaurant wählen, das eine Vielzahl von Gerichten aus anderen Regionen und auch lokale Kue-Menüs bietet. Liebe Zuhörer, Tanjung Aan Strand liegt etwa 75 Kilometer von der Stadt Mataram entfernt. Wenn Sie aus der Stadt Mataram mit Privatfahrzeugen sind, wird Ihre Mahlzeit etwa 1,5 Stunden auf der Strecke Mataram Cakranegara, Kediri, Praia Batu Nyale, Sengkol, Rambitan, Sade, Kuta, und letzte Tanjung Aan nehmen. Neben privaten Fahrzeugen ist es ratsam, ein Motorrad oder ein Auto aus der Stadt Mataram zu mieten, da die öffentlichen Verkehrsmittel eine Zeitverschwendung und relativ lästiger sind. Liebe Zuhörer, bevor Sie Tanjung Aan Strand besuchen, gibt es einige Vorbereitungen, die man in Betracht ziehen muss, denn Sie sollen Bargeld holen. Denn am Strand von Tanjung Aan ist noch keine vorhandene Ausstattung wie Geldautomat. Weil es sehr heiß ist, achten Sie darauf, auch Sonnenbrillen zu bringen, Kopfbedeckung wie ein Hut und tragen auch Sonnenschutzmittel. Auch natürlich nicht vergessen, einen Wechsel der Kleidung zu bringen, wenn Sie planen, Aktivitäten im Wasser zu machen. Es ist auch ratsam, Schuhe wie bequem Schuhen zu tragen, sodass Sie nicht belästigt werden, wenn Sie den Hügel am Strand dieses Tanjung Aan klettern. Und vor allem nicht vergessen, eine Kamera zu bringen, die Schönheit von Tanjung Aan Strand zu erfassen. Sie müssen sich keine Sorgen machen, wenn Sie vergessen, Schnorchelausrüstung zu holen, denn dieser Strand ist verfügbar für die Ausrüstung für das Schnorcheln. Die richtige Zeit zum Schnorcheln ist am späten Nachmittag, denn zu diesem Zeitpunkt wird der Meeresspiegel anfangen zu steigen und machen Tanjung Aan Strand ist der richtige Ort zum Surfen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, das war unser Programm Wunderbares Indonesiens. Wir treffen uns wieder morgen mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir Ihnen über Events, Tradition, Flora und Fauna, Technologie und Entdeckungen berichten. Heute laden wir Sie dazu ein, die Tiwah-Zeremonie als der letzte Gruß für Geist zu erfahren. Liebe Zuhörer, der Tod ist eine gewisse Sache für Lebewesen. Man hat aber keine Ahnung, wann der Tod kommt. In Indonesien gibt es einige Traditionen, um die Geister der Toten zu begleiten. Eine der einzigartigen Traditionen ist das Tiwah-Ritual. Das Ritual ist eine Todeszeremonie der höchsten Stufe für den Dayak Volkstamm in Zentral Kalimantan, vor allem die im abgelegenen Dayak-Gebiet. Dieser Volkstamm bekennt sich zur Religion von Kaharingan. Sie ist die Vorfahrenreligion des Dayak Volkstamms. Liebe Hörerinnen und Hörer, Tiwah ist eine Prozession, um die Geister der gestorbenen Vorfahren zu begleiten. Die Dorfbewohner heiligen und verlegen die Skelette vom Grab zu einem Ort namens Sandung. Sandung ist ein kleines Haus, um die Skelette der Leiche zu sammeln. Dies ist deren Endgrabstätte. Die Tiwah-Zeremonie wird veranstaltet, um die Reise der Geister zu dem Paradies Lewutatau zu beschleunigen, sodass sie im Jenseits ruhig und friedlich leben können. Die Zeremonie wird seit Hunderten von Jahren vom Volkstamm auf Kalimantan Dayak veranstaltet. Die lokale Dayak-Gesellschaft veranstaltet auch die Tiwah-Zeremonie, um das Pech oder Rutas für die Familie der Verstorbenen zu befreien. Die lebenden Familienangehörigen müssen die Tiwah als ein Beweis der Liebe für die Vorfahren veranstalten und auch alle Kosten dafür tragen. Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor die Tiwah-Zeremonie veranstaltet wird, wird zuerst ein anderes Ritual namens Tatula durchgeführt. Nach dem Karingan, dem Glauben des Dayak Volkstamms im Paritdorf, können die Verstorbenen nach ihrem Tod nicht direkt ins Paradies kommen. Deshalb wird das Ritual der Tatula veranstaltet, um die Geister der Verstorbenen zum Hügel Bukit Malian zu begleiten. Dort warten die Verstorbenen darauf, bis die lebenden Familienangehörigen die Tiwah-Zeremonie veranstaltet haben und die Toten cukup entsandt werden können. Bei der Tiwah gräbt die Familie das Grab der Verstorbenen. Sie öffnet den Sack und einer nach dem anderen nimmt die Gebeine heraus. Die Gebeine werden dann gewaschen und in die Tiwah-Zeremonie mitgebracht. Dabei opfert die Familie die Wasserbuffel, Kuche und Schweine. Die ältesten Familienangehörigen erhalten eine erste Stelle in der Reihe, um einen Wasserbuffel zu opfern. Das frische Blut von den geschlachteten Tieren bei der Tiwah kann nach dem Glauben die Geister heiligen. Nachdem alle Tiere tot sind, werden die Tierköpfe geschnitten, um in einen Sonderort namens Senggaran gelegt zu werden. Senggaran ist ein Ort für die Köpfe der Opfertiere als eine Opfergabe für die Geister
der Vorfahren. Der Körper der Tiere wird besonders für das Fest in dem Dorf gekocht. Zum Höhepunkt der Zeremonie werden die geheiligten Gebeine zu dem Sandung gebracht. Normalerweise besitzt eine Familie einen bestimmten Ort, also den Sandung, der für die verschiedenen Gebeine, die schon an der Tiwah teilgenommen haben, zur Verfügung gestellt wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Tiwah-Ritual gehört zu einer großartigen Zeremonie. Tiwah wird massenweise mit einer langen Vorbereitung veranstaltet. Darüber hinaus benötigt man dafür viel Geld, da diese Tiwah-Zeremonie einen Monat dauert kann. Dabei werden viele Opfertiere geschlachtet. Die Dorfbewohner schlachten für Tiwah-Zeremonie etwa 17 Wasserbüffel, 5 Kühe und 50 Schweine. Normalerweise werden die Kosten für die Zeremonie von allen Bewohnern gemäß der finanziellen Fähigkeit jeweiliger Familien getragen. Nicht nur der Dayak Volksstamm, sondern auch andere Volksstämme in Indonesien hat das Ritual, um die Geister der gestorbenen Vorfahren zu begleiten. Die Gesellschaft von Toraja in Sulawesi hat auch das gleiche Ritual wie Tiwah. Sie führt die Tradition von Rambu Solok aus. Die Balinesische Gesellschaft führt die Zeremonie von Ngaben Du, die Geister zu begleiten. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Dies und Das von der Stimme Nations aus Jakarta. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, wo immer bist du, wir treffen uns wieder mit mir Handarum beim Musikregenbogen. Diesmal werden wir Ihnen die Lieder von einem Popsänger, nämlich Kanda Brothers, präsentieren. Liebe Zuhörer, am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied von Kanda Brothers mit dem Titel Cemburu oder Eifersucht. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, das war das Lied Cemburu oder Eifersucht von Kanda Brothers. Eine Musikgruppe mit einem Familienmitglied ist keine neue Geschichte in der indonesischen Musikszene, zum Beispiel Kus Plus, Bimbo, Wanbers und die anderen. Im Jahr 2013 kam der Name von Kanda Brothers. Wie der Name schon sagt, besteht Kanda Brothers aus vier Geschwistern, nämlich Ricky als Bassist, Gary als Gitarrist und Keyboard-Spieler, Aldi als Sänger und Gitarrist und Dana Schlagzeugspieler. Die Musikgruppe, die von Once Michael, der ehemalige Sänger von Dewa 19, geleitet wurde, machte schon seit langem eine Karriere in der indonesischen Musikszene und hat sich mehrmals geändert. Der erste Name von vier Brüdern war RKAD. Im Jahr 1997. Zwei Jahre später wechselte sein Name in Kanda Junior. 2004 wurde die Band unter dem Namen Kanda Band zu einem der Top 10 Finalisten bei einem der Rockfestivals in Indonesien. Dann im Jahr 2013, nach dem Treffen von Once Michael, verwandelte sich die Band in Kanda Brothers. Der Name wurde gewählt, um die Harmonie der Verwandtschaft, Beziehungen seines Personals sowohl zu Hause als auch auf der Bühne aufrecht zu erhalten. Liebe Zuhörer, bevor wir mehr über Kanda Brothers sprechen, lass uns ein Lied mit dem Titel "Di Manakah" oder "Wo ist es?" Gute Unterhaltung.
Cintan darimu beri kesempatan untuk
Liebe Zuhörer, Sie haben gerade das Lied von Kanda Brothers gehört. Trotz seines fehlenden Namens in der indonesischen Musikindustrie sollte Kanda Brothers nicht unterschätzt werden. Die Band, die Fans Kanda Mania heißen, wurde die Aufmerksamkeit der besten indonesischen Bands. Kanda Brothers bekam auf Unterstützung von Eros aus Ceylon 7, Pongki aus Ciskutik und Once Michael. Im Jahr 2017 zeigt Kanda Brothers verschiedene Musikvorführungen in Indonesien. Darüber hinaus komponierten diese vier Geschwister ihre Wünsche zu einem Lied namens Tahan Lama. Liebe Zuhörer des Indonesians, das war Musikregenbogen über Kanda Brothers. Zum Schluss hören wir zwei Lieder von Kanda Brothers, nämlich Tahan Lama und Di Depan Mata oder Von der Augen. Von Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Tak seperti biasa, hati ini merasa takkan pernah terulangkan untuk kedua kalinya. Mungkinkah ku merasa cinta yang sesungguhnya? Ku persembahkan hanya kepada dirimu yang ku cinta.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
mata. Meski buram namun semua itu nyata. Tak semua yang menyilaukan itu indah. Tapi kita semua bisa meraihnya. Takkan ada yang bisa coba halangi kita. Bila sudah waktunya, hidup akan berbeda. Hadapi saja, terluka itu biasa. Nikmati saja, perlahan tapi berjalan. Tak terbuai, tak terlena, ikuti saja.
Kenan auch die Stimme Indonesiens über audio streaming beim Website www.voi.co.id hören.
RRI International Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.